Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 32 vom Dienstag, dem 20. September 2022 auf dem Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf unserer Seite www.ralfstumpf.de/podcast und auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Und jeden Monat am zweiten Dienstag auch auf dem Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute gibt es ein Gespräch zwischen Dagmar Ling und mir zum Thema Ziele, wozu wir natürlich als Handlungstyp und Erkenntnistyp einiges sehr Überraschendes beizutragen haben. Viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß mit dem Thema Ziele. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 32, Klappe die zweite. Wir hatten Dagmar und ich gerade schon einen ersten Versuch, der dann irgendwie aufgrund von Internetstörungen abgebrochen ist. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht denken, dass wir alles wiederholen, was wir schon gesagt haben. Hallo Dagmar.
Hi Ralf. Auf ein neues.
Jetzt läuft es richtig gut. Wir haben ja unser Ziel für den Ziel-Podcast.
Genau.
Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal, aber da kannst du mit umgehen, darauf hinweisen, dass wir heute fast noch einen Feiertag haben. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich hatte es gestern schon gesagt im Wochengruß, dass der 18. September ein besonderer Tag ist, weil da nicht nur meine Mama Geburtstag hat, was an sich ja schon schön genug wäre, sondern auch du.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, auch im Namen aller Podcast-Hörer.
Dankeschön.
Ich werde nie deinen Geburtstag vergessen können und du nie den von meiner Mama.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Eine ganz tiefe Verbindung. Und meine Mama ist auch Handlungstyp.
Genau.
Und damit enden die Gemeinsamkeiten. Und dann sind wir schon beim Thema Handlungstyp und unserem Thema Ziele.
Ja.
Wo ich gerne nochmal sage, dieser Podcast findet, aber du hast dich vorhin schon dagegen gesträubt, ich sage es trotzdem nochmal, auf deiner Spielwiese statt, weil du bist Handlungstyp und das Klischee sagt, du bist das Ziel. Also du bist die Person, der das Ziel erreichen in die Wiege gelegt worden ist.
Genau, grundsätzlich schon. Und ich glaube trotzdem, dass sich Erkenntnistypen wesentlich mehr mit Zielearbeit beschäftigen als Handlungstypen. Genau aus diesem Grund, weil wir es einfach so machen, als wäre das ganz normal.
Ganz genau.
Und,
das ist dieser alte Spruch, wer es kann, macht's, wer es nicht kann, lehrt's.
Ja.
Ich habe meine Karriere auch beginnen wollen. Aus der Zeit gibt es zum Glück keine Aufnahmen. Ich habe sie beginnen wollen als Motivationstrainer.
Chaka.
Ja, bis ich irgendwann verstanden habe, das überlasse ich den Handlungstypen. Also ich habe in meinen ersten Jahren durchaus einiges zur Theorie des Zielerreichens beigetragen.
Ja.
Auch mehrere Multimind-Artikel und so, aber ich würde nicht behaupten, dass ich in der Zeit mit der Praxis wirklich in gutem Verhältnis stand.
Ja, und NLP bietet ja in der Zielearbeit nicht so viele wirkliche Formate an, außer dem
Outcome. Das ist das Lustige, ne? NLP tut so zielorientiert, es wirkt so, das Gerücht geht, NLP wäre so zielorientiert und dann fängt man damit an, so wie ich damals, und stellt fest, es gibt den Outcome und nichts mehr.
Genau.
Doch, es gibt noch Tony Robbins.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Tony Robbins, der natürlich der wichtigste und bedeutendste NLPler ist.
Absolut.
Wahrscheinlich, also vom Einfluss her weltweit und der im Grunde Mr. Zielerreichung ist.
Ja.
Was aber wahrscheinlich, ähnlich wie bei dir und bei Stefan Landsiedel, mehr von seiner Persönlichkeit kommt als von der verwendeten Methode.
Ja.
Warum machst du als Handlungstyp NLP? Es ist dein Zielbereich und im Grunde bist du im NLP völlig falsch.
Ja, eigentlich schon. Ich denke da wirklich viel drüber nach, seit wir uns mal da ausgetauscht haben und du mich gefragt hast, warum machst du als Handlungstyp eigentlich NLP? Und ich habe noch keine so richtig zufriedenstellende Antwort gefunden, aber ich habe einen Ansatz, der für mich ganz gut passt. Die Art, wie du NLP lehrst, passt, glaube ich, für alle drei psychografischen Typen. Und so konnte ich als Handlungstyp für mich einfach auch NLP auf eine Art lernen und mittlerweile ja auch lehren, die zu meinem psychografischen Typ gut passt. Ja, auch wenn es nicht mein Entwicklungsbereich ist und nicht mein Persönlichkeitsbereich ist, profitiere ich sehr viel vom NLP. Aber eben, ich glaube, diejenigen, die mich kennen und bei mir vielleicht auch Ausbildungen gemacht haben, merken natürlich, dass ich eine andere Energie ins NLP reinbringe als vielleicht die anderen beiden Typen. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern es ist einfach ein bestimmter Stil, vielleicht auch NLP anzuwenden und zu lehren.
Aber jetzt mal,
Anzuwenden, habe ich als erstes gesagt, ne?
ich merke gerade, ich finde die Frage doch spannender, als ich es am Anfang selbst gemerkt habe, weil dein Blick als Handlungstyp auf das NLP, nachdem ja der Handlungstyp-Blick wirklich auch durchaus ein Ziel- und lösungsorientierter ist,
Ja.
mir müsste doch eigentlich auch mal ziemlich schnell aufgefallen sein, dass NLP eher vergangenheits- und ursachenorientiert ist. Das müsste einen doch eigentlich als Handlungstyp ein bisschen gruseln machen.
Interessanterweise nicht. Und jetzt gerade, als ich es ausgesprochen habe, ist es mir auch noch mal klar geworden, ich habe gelernt, NLP anzuwenden. Das heißt, für mich ist das eine sehr praktische Methode, keine theoretische. Und auch wenn ich mich im Anwenden mit der Vergangenheit beschäftige, so wende ich es dennoch an. Ich mache Übungen, ich führe Formate durch, ich begleite mich selbst in meiner Entwicklung, ich begleite mich in meiner Zielerreichung. Und dadurch wird es sehr praktisch und dadurch passt es auch für mich als Handlungstyp.
Du meinst, es bekommt dann so was Werkzeughaftes?
Auf eine bestimmte Art ja. Und
Ich
was natürlich auch noch dazu kommt, dass ich im Beziehungsbereich, dadurch, dass ich NLP ja auch mit anderen Leuten erstmal lerne, dann auch lehre, dass ich da den Beziehungsbereich natürlich trotzdem mit abdecken kann. Das heißt, ich habe sogar das Dreieck einmal durch mit NLP.
Du hast gesagt, dass du bei mir NLP kennengelernt hast, dass es für alle drei Typen ist. Ich würde es ja ein bisschen einschränken. Also ich glaube, bei mir sind Beziehungs- und Erkenntnistypen gut aufgehoben, weil Beziehungstypen, für die vertrete ich eher einen Entwicklungsbereich und für Erkenntnistypen bin ich quasi ein Role Model. Aber bei Handlungstypen, das war immer schon die kleinste Gruppe in meinen Seminaren. Und ich hatte immer den Eindruck, die müssen das erste Stück ihrer Entwicklung woanders gegangen sein. Und dann finden sie bei mir was. Aber ich glaube, ein unentwickelter Handlungstyp dreht bei mir und in den meisten NLP-Seminaren einfach durch.
Da würde ich dir eingeschränkt zustimmen. Ja, also wenn gar keine Entwicklung da ist, kann ich es mir auch vorstellen, dass da vielleicht der erste Schritt, ja, und stimmt trotzdem nicht, weil ich schon finde, dass du in deinen Seminaren den Beziehungsbereich wirklich gut mit abdeckst. Aber ein bisschen Entwicklung sollte vielleicht schon da sein. Also, dass man so ein bisschen schon im Beziehungsbereich so mit einem großen C mal so reingedippt ist, zumindest. Da würde ich dir zustimmen.
Weil es halt, und wir haben ja jetzt vorgenommen, dass wir über das Thema Ziele reden, die NLP-Art an Ziele ranzugehen, ist, was ich heute weiß, wo ich SFPT kenne, im Grunde für einen Handlungstyp Jan Kraus. Weil ich glaube, wenn du als Handlungstyp drauf guckst, wie die NLPler im Erkenntnisbereich mit Zielen arbeiten, ist dir eigentlich klar, dass man sie auf die Erde nicht erreicht. Und ich habe ja erst viel später verstanden, dass es bei den Zielen im NLP-Bereich auch überhaupt nicht darum geht, sie zu erreichen, sondern das Ziel zu formulieren ändert die Persönlichkeit, aber es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen. Und das ist, glaube ich, für einen Handlungstypen, der das nicht weiß, muss das grausig sein. Also ich habe, eines meiner liebsten Beispiele ist die vielen Jahre, wo ich versucht habe, mein Büro aufzuräumen und mich selber mit dem Ziel torpediert habe, ich bin ordentlich. Da geht es überhaupt nicht darum, das weißt du als Handlungstyp. Es geht nicht darum, dass ich ordentlich bin, es geht darum, dass ich mein Büro aufräume. 10 Jahre gekostet, das zu verstehen, den Unterschied. Ich glaube, ein Handlungstyp sieht das auf den ersten Blick.
Ja, es ist einfach eine komplett andere Herangehensweise. Und dann kommt natürlich dazu, dass Handlungstypen sich darüber keine Gedanken machen. Also, ob man jetzt ordentlich ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das Büro ist halt unaufgeräumt und es wird einfach aufgeräumt. Und da sind wir natürlich im SFBT auch. Also, ja, das ist so Daily Life eines Handlungstypen. Es ist eine Aufgabe zu tun und diese Aufgabe erledige ich. Und wenn das Büro halt nicht aufgeräumt ist, dann räume ich es auf. Das ist die Aufgabe. Und dazu muss ich mir gar kein Ziel setzen. Also das Ziel ist wie so, deswegen meinte ich auch, ich glaube, Erkenntnistypen beschäftigen sich wesentlich mehr mit Zielen als Handlungstypen, weil bei den Handlungstypen, so wie ich mich erlebe und wie ich es beobachte, läuft das Ziel sowieso permanent mit. Also das ist wie so, also das schwirrt da irgendwo so rum und ich muss mir das nicht irgendwie setzen, sondern es ist sowieso da. Und ich bin dann eigentlich schon auf dem
Da
Weg.
habe ich mal eine ganz ketzerische Frage, weil du gibst jetzt das nächste Practitioner-Wochenende zum Thema Ziele. Das heißt, für Handlungstypen wäre das Wochenende dann komplett überflüssig, oder? Also glaubst
Eigentlich ja.
du, dass du als Handlungstyp an dem Practitioner-Wochenende über Ziele Handlungstypen noch was beibringen kannst zum Thema Ziele? Ich frage jetzt wirklich aus echtem Interesse. Oder ist das ein bisschen wie Schwimmtraining für Delfine?
Ja und nein. Ich glaube, dass es trotzdem spannend ist, für Handlungstypen mitzukriegen, was sie wirklich gut können. Weil ich oft feststelle, dass Handlungstypen über sich sagen, hä, das ist doch keine Kompetenz. Also das mache ich ja schon die ganze Zeit. Und da mitzukriegen, was für eine Theorie auch dahinter steht, also was für eine Vorgehensweise ich als Handlungstyp habe und was für eine Qualität die das auch ist, die andere Menschen oft gerne hätten. Ich glaube schon, dass das was bringt. Und natürlich, vor allem für die anderen Teilnehmer, ist es wunderbar, von einem Handlungstypen in einem Zieleformat durchgeführt zu werden, weil die natürlich das sehr selbstverständlich auch anleiten können.
Ich habe oft gemerkt bei Handlungstypen, dass die, wenn es um Ziele geht, ganz schnell in ein Rapportproblem kommen, weil die einfach nicht kapieren, warum die anderen so begriffsstutzig sind. Also die typische Handlungstyp-Aussage ist, mach doch einfach. Wie ich jahrelang rumlief mit meinem unaufgeräumten Büro, also vom Handlungstypen bekommst du da exakt null Empathie, weil sie sagen, ja, mach doch einfach. Und du meinst also quasi, wenn sich Handlungstypen dann mit dem Thema Ziele beschäftigen, dann profitieren sie in ihrem Entwicklungsbereich, weil sie Empathie lernen für die 2 Drittel Rest der Menschheit.
Ich glaube schon allein einfach die Erkenntnis mitzukriegen, das ist eine Qualität, das ist nicht Gott gegeben, das kann jeder, sondern es ist wirklich eine Qualität, das auch mitbekommen zu haben. So wie natürlich jeder psychografische Typ seine eigenen Qualitäten hat, ist das nun mal die Qualität im Handlungsbereich. Und ich finde auch nicht, dass alle Handlungstypen ihre Ziele gleichermaßen erreichen. Ich kenne durchaus, ich habe auch manchmal Handlungstypen im Coaching, die durchaus auch große Ziele haben. Deswegen habe ich mich auch entschieden, ein Webinar zu geben zum Thema, wie man große Ziele erreicht, die da auch so ein bisschen stolpern, obwohl sie Handlungstyp sind. Das heißt nicht automatisch, dass man jedes seiner Ziele sofort erreicht, aber natürlich fällt es leichter mit dieser Art der Arbeit.
Ja, also wenn ich Handlungstypen beobachte, stelle ich fest, das ist schon von außen gesehen eine schier unglaubliche Fähigkeit. Also eine Handlungstyp-Freundin hat sich jetzt ziemlich spontan entschieden, auszuwandern. In meiner Welt wäre das ein Denkakt, der mich über Jahre beschäftigt. Ja, die hat erstmal einfach ihren Hausstand in den Container gepackt und losgeschickt, während sie noch am Überlegen war, wohin sie überhaupt auswandert, hat dann ihre Wohnung also Wohnung gekündigt und dann die anderen Sachen gemacht. Und jetzt ist sie im Ausland innerhalb von wenigen Wochen. Also mir scheint das immer so, die machen einfach.
Ja,
Die
ist auch
machen
so.
einfach.
Halt auch oft, also auch ohne nachzudenken, ne? Und ich kenne das auch, dieses, ja, ich mach's jetzt einfach mal und guck dann, ob es funktioniert oder nicht. Und ich meine, was passiert im schlimmsten Fall? Es funktioniert halt nicht. Ich habe aber auch nicht Unmengen an Zeit investiert, drüber nachzudenken, ob es funktionieren könnte oder nicht, sondern ich mache es halt und dann sehe ich das Ergebnis. Und ich glaube, das ist wirklich der grundlegende Unterschied. Und es geht natürlich schneller. Und dieses Ausprobieren führt natürlich in manchen Fällen dann auch zum Erfolg. Wohingegen, wenn ich so lange drüber nachdenke, dass ich zu der Entscheidung komme, ich probiere es nicht mal, dann habe ich einfach null Erfolgschance. Das ist einfach der Unterschied. Und ich weiß nicht, ob es immer die beste Herangehensweise ist, alles so schnell einfach nur zu machen. Da
Ja,
kommt
ich
das
wollte gerade
Handlungstyp
sagen,
aber schwer
also
raus.
wenn ich mir das Image angucke, ist natürlich schon so, dass gerade in der Businesswelt die Handlungsqualitäten am größten gefeiert sind. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum, wenn du im NLP ein Seminar anbietest, Ziele und Motivation, ist immer noch die Bude ist voll. Irgendwas ist an diesem Zielthema dran, was natürlich ganz viele Leute reizt. Und gerade wenn dann noch dieses Schwesterthema Erfolg dazu kommt, das ist ja auch das Grundversprechen des NLP über Tony Robbins. Komm und du lernst dann die mentalen Strategien, die geheimen Tricks, wie du Erfolg hast und Ziele erreichst. Ich würde ja inzwischen es vielleicht nicht direkt Lüge nennen, aber ziemlich dicht an der Lüge. Für die meisten Leute funktioniert das nicht, ist meine Beobachtung. Und ich war zweimal bei Tony Robbins. Ich hatte das Gefühl, diejenigen, die durch die Tony Robbins-Methoden zu großen Erfolgen kommen, sind genau die, die auch ohne Tony Robbins zu großen Erfolgen gekommen wären. Nur mit seinen Methoden halt ein bisschen schneller und eleganter.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Tony Robbins ist Tony Robbins. Er ist Handlungstyp.
Ja.
Und die Leute, die hingehen, sind entweder Handlungstyp oder sie sind die zwei anderen Typen und brauchen natürlich trotzdem eine bestimmte Vorentwicklung, um auf die Art und Weise arbeiten zu können, wie er das macht. Den Erfolg von Tony Robbins zu kopieren, ist sehr schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich, möchte ich sagen. Und trotzdem brauchst du einfach eine persönliche Entwicklung vorher, um überhaupt da ansetzen zu können. Und deswegen denke ich, die Leute, die eben so weit schon sind und schon andere Sachen vorher gemacht haben, die können natürlich das, was er lehrt, auch mitnehmen und auch anwenden. Es reicht nicht zu Tony Robbins, ich bin nächsten Sommer bei ihm, ich bin sehr gespannt, zu gehen und hinterher zu denken, man ist erfolgreich, nur weil man irgendwie 2, 3, 4 Tage bei ihm im Seminar war. Das reicht halt nicht aus. Also das heißt, ich muss die Grundvoraussetzung dafür trotzdem schaffen. Und da gehört natürlich einige Arbeit einfach in anderen Bereichen auch dazu, je nachdem, was für ein psychografischer Typ ich bin. Und ich glaube schon, dass eben diese Art der Energie natürlich vor allem Erkenntnistypen mitziehen kann. Nur diese Energie ist halt auch wieder weg, wenn sie aus dem Seminar gehen. Also sie müssen auch lernen, sich selbst in diese Energie zu bringen. Und das geht über persönliche Entwicklung, meines Erachtens.
Wir kommen mal zum heiklen Punkt, weil ich meine, wenn du das Wochenende gibst über Ziele und man dann da reinhört, was setzen die Leute sich eigentlich an Zielen? Also was ist das, wo man, wenn man Leute fragt, was hättest du denn gerne an und dürftest wünschen? Es kommen dann genau diese 5 Bereiche, die Tony Robbins sagt. Also die Leute wären alle gerne gesund, die hätten gerne tolle Beziehungen, sie wären gerne reich, sie wären gerne erleuchtet und sie würden gerne leicht lernen. Und wenn ich mich da so umgucke, die Erkenntnistypen träumen davon, dass sie das Ganze durch scharfes Nachdenken bekommen. Die Beziehungstypen träumen davon, dass sie das, indem sie irgendwie Quanten bewegen, auf eine esoterische Art bekommen. Ja, und die Handlungstypen machen eben einfach was dafür. Ärmel hoch und los. Und eigentlich, ja, es wäre so schön, wenn man es durch eine bestimmte Energie oder durch bestimmtes Nachdenken erreichen könnte. Aber all die Leute, die ich kenne, die gesund und reich sind und so weiter, haben dafür echt viel gemacht.
Ja, das Spannende ist, ich arbeite ja auch mit energetischen Methoden. Nur, und das vermittle ich auch in meinen Seminaren und Webinaren, die muss ich auch anwenden. Ich muss eben jeden Tag trotzdem in eine Meditation gehen. Und nur über die Regelmäßigkeit, also auch meinen Geist zu schulen, wirklich regelmäßig, was Erkenntnistypen beim Denken mit Sicherheit auch machen. Nur da ist es vielleicht dann eine bestimmte Art der Ausrichtung, die fehlt. Aber auch da muss ich was dafür tun. Das bleibt nicht aus. Also nur weil ich sage, ich bin jetzt im Om, werde ich alle meine Ziele erreichen. Das mache ich jetzt zweimal und schwupps bin ich da. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Es gehört auch da eine bestimmte Art der Arbeit dazu, eine bestimmte Art der Entwicklung dazu, auch diese Methoden und Techniken anzuwenden. Also auch da sind wir wieder in einer Art des Tuns.
Und
Ich
Rolf
finde.
Lutherbeck weist ja auch auf eine Sache hin, die ich sehr spannend fand. Er meint, dass man spiral dynamisch bis orange will man was haben. Und ab grün geht es eher eigentlich darum, sich von etwas zu lösen. Und darum meinte er, diese ganzen pseudo-esoterischen Techniken, wo es darum geht, dass du mit der richtigen inneren Einstellung von Reichtum überflutet wirst, sind eigentlich orange und haben bloß eine kleine grüne Deko. Sobald du wirklich grün bist, ist es dir gar nicht mehr so wichtig, ob die Millionen auf dem Konto sind. Weil du halt woanders dann Erfüllung und Glück bekommst.
Ich glaube, es wird dann wieder interessant auf Gelb.
Ja.
Und auf Grün, ja, denke ich auch. Da geht es ums Loslassen. Aber auf Gelb wird es sehr wohl wieder interessant. Ich glaube, es verändert sich allerdings die Absicht des Habens, des Besitzens. Was ich feststelle, dass auf Gelb die Anwendung dessen, was ich erreiche, eine andere ist. Also, dass es wirklich trotzdem häufig einem höheren Zweck dient, überhaupt erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, weil man es auf eine bestimmte, auch wohltätige Art einsetzen möchte. Ich glaube, da ist der Unterschied nochmal ein bisschen anders, obwohl Gelb auch eine individuelle Stufe ist.
Aber du würdest auch sagen, die Hauptthemen, die bei Leute bei Zielen bringen, sind schon eigentlich mehr so diese Geld, Gesundheit, Beziehung, sonst was in der Art, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Erfolg würde ich sagen, ist immer noch die Nummer eins. Also Erfolg, Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit. Und dann kommt auf jeden Fall Gesundheit und dann kommen Beziehungen.
Und immer so ein bisschen, es gibt, glaube ich, auch ein Buch, The Easy Way to Success. Also immer so die Idee, wenn ich eine geschickte mentale Technik habe, spare ich mir die Arbeit. Ja, nein, ne?
Nö, also ich schüttel gerade mit dem Kopf, das sehen unsere Zuhörer jetzt nicht. Ich glaube nicht. Ich
Also
glaube
für mich war ja beim Stefan Landsiedel Modeling auch das im Grunde das Hauptergebnis. Der Mann arbeitet so unglaublich viel, dass eigentlich völlig klar ist, dass der Erfolg da nicht ausbleiben kann, weil selbst wenn die Hälfte seiner Aktion schief geht, ist immer noch so, dass in dem Rest der Zeit er doppelt so viel macht wie andere. Deswegen ja dann für mich irgendwann die Frage war, wo nimmt er eigentlich die Energie her? Und das ist ja auch so eine handlungstypische Besonderheit. Und ich glaube, an der Stelle ist der Outcome, der, glaube ich, von Tony Robbins stammt, wirklich eine gute Idee, weil Stefan meinte auch damals, er nimmt sich die Energie aus der Zukunft. Und das ist auch so eine Qualität, die ich bei Handlungstypen oft sehe und die der Outcome abbildet, dass man die Energie des erreichten Ziels in der Gegenwart bereits nutzen kann. Also das ist echt ein cooler Move.
Absolut. Also da würde ich ihm zustimmen und ich glaube, dass es für Handlungstypen einfach sich oft nicht so anfühlt, als würden die so viel arbeiten. Und das stelle ich fest, wenn ich zu meinem Partner sage, ich habe heute frei. Und dann hinterher feststelle, ja, ich habe an dem freien Tag 6 Stunden gearbeitet. Das ist frei, ja, weil und ich glaube, das ist so manchmal der Unterschied zwischen den psychografischen Typen, dass sich oft die Arbeit für Handlungstypen nicht wie Arbeit anfühlt. Das führt zu einer Art Entspannung und dadurch machen wir, glaube ich, schon um einiges mehr, wo sich vielleicht manche andere Typen eher so ein bisschen sträuben, und merken aber gar nicht, wie viel es ist. Und diese Energie aus der Zukunft, die kommt einfach aus, ich habe da eine Idee und es zeigt sich so ein bisschen, boah, was für eine coole Idee. Und schon bin ich auf dem Weg und ich bin schon in dieser Energie. Und deswegen meinte ich so, ich muss mir das Ziel eigentlich gar nicht so richtig festsetzen. Es reicht mir diese Idee, wo es hingehen soll. Und dann bin ich eigentlich schon unterwegs. Und natürlich mit jedem Schritt, den ich erreiche, wird die Energie mehr.
Du hast gerade gesagt, Arbeit führt zur Entspannung, ne? Den
Ja,
könnte
ja.
man fast schon als Titel des Podcasts nehmen. Das ist so ein typischer Handlungstypsatz. Ich arbeite, um mich zu entspannen. Also das ist traumhaft. Dir steht
Da,
klar, dass 2 Drittel der Menschheit da aussteigen bei dem Satz, oder?
ja, da hat mich Caroline Forster irgendwann mal so schön zitiert, weil ich ihr das erzählt habe, dass ich bei meiner Freundin im Garten gearbeitet habe den ganzen Nachmittag und es war so entspannend. Und sie hat es dann psychografisch als Beispiel gebracht, wie Handlungstypen in die Entspannung kommen übers Tun. Und ja, Gartenarbeit ist super entspannend, wo andere Leute wirklich auch sagen, boah, das ist so anstrengend. Für mich ist es tatsächlich entspannend. Und ja, ich glaube, es ist der einfachste Weg, in die Entspannung zu kommen.
Ich glaube, Tony Robbins hat im Outcome wirklich Handlungstypen gut abgebildet, weil es ist ja genau die Kombination. Man setzt sich das Ziel, also man stellt sich das Ziel vor und badet schon mal im Gefühl und dann geht es nur noch um den ersten Schritt. Und das ganze Stück dazwischen ist erstmal egal. Du brauchst ein Ziel und den ersten Schritt und dann legst du einfach los, ne?
Ja, und schon auch der Blick zurück vom Ziel, also dass ich mit diesem Blick zurück auch feststelle, ah, okay, was brauche ich eigentlich? Was für Hürden, was für Blockaden tauchen denn auf? Was brauche ich dafür? Und dafür sorge ich dann. Das heißt, ich hab dann schon alles, was ich brauche, weil das hole ich mir einfach aus den Ressourcen, die ich in meinem Leben schon erreicht habe. Und mach mich damit dann auf den Weg. Und dann habe ich natürlich meinen Rucksack mit allem drin, was ich brauche, um zu diesem Ziel zu kommen.
Wenn ich mir die psychografischen Typen angucke, würde ich so sagen, das Problem bei Erkenntnistypen ist, die setzen sich zu große Ziele und bei Beziehungstypen, die setzen sich die falschen Ziele. Also
Das kann gut sein.
im Sinne von dieser Beziehungstypsatz halt, solange du nicht weißt, wer du bist, weißt du auch nicht, was du willst. Also bei Beziehungstypen sehe ich ganz oft, die setzen sich ein Ziel, legen los, 3 Wochen später haben sie ein neues Ziel, dann legen sie da los, dann 3 Wochen später, weil sie einfach nicht wissen, was zu ihnen. Während Erkenntnistypen oft die sind mit einem riesengroßen Ziel, so viel zu groß, dass es dann fast schon wieder niederschmetternd ist. Also da macht ja auch Gunter Schmidt, den kennst du ja auch, dass er sagt, wenn das Ziel vor dir steht, 5 Meter groß, behaart und dich anbrüllt, erreiche mich, dann ist jede Motivation sofort weg. Also ich glaube, würdest du das auch sagen, dass das die beiden Macken der anderen beiden Typen sind, warum sie Ziele nicht so gut erreichen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Handlungstypen, wenn die sich zu große Ziele setzen, die sind nicht so in Stein gemeißelt. Ich glaube, bei Erkenntnistypen dieses Ziel, wenn es denn mal so ausgearbeitet und überlegt ist, dass das dann in Stein gemeißelt ist und da ist dann die Frustration, wenn man es eben nicht gleich erreicht, ne? Und dann lässt man eben die Bemühungen wieder, wo ich glaube, dass Handlungstypen tatsächlich ein bisschen flexibler damit umgehen und sich das Ziel irgendwie so zurechtlegen, dass es dann auch erreichbar ist.
Mir fiel als Unterschied auf, was psychografisch auch sehr klar ist, dass Erkenntnistypen natürlich dazu neigen, die Sachen persönlich zu nehmen, weil die ja diejenigen, die jetzt Profi sind. Das heißt, genauso wie halt mein unordentliches Büro in meiner Welt früher immer eine Aussage über mich war, also ob ich ordentlich bin und mir erst später klar geworden ist, ich kann ordentlich sein und mein Büro ist trotzdem unordentlich oder auch andersrum. Mein Büro kann ordentlich sein und ich bin trotzdem unordentlich. Aber es ist immer was Persönliches, wenn bei Handlungstypen fällt mir auf, die nehmen die Sachen alle nicht persönlich. Das ist immer
Nee, und es
so.
ist auch, ich glaube, der Misserfolg ist einfach nicht so schlimm. Also Misserfolg im Sinne von, ich probiere es und es funktioniert halt nicht, dann probiere ich halt was anderes.
Genau.
Und ich glaube, das ist bei Erkenntnistypen ein bisschen anders. Das, ja, wahrscheinlich ist es dieses, was du als persönlich nehmen formulierst, ne? Irgendwie dieses, es funktioniert halt nicht, ich habe was falsch gemacht. Und das ist wie eine Kritik im Handlungsbereich.
Genau. Es ist halt dieser schöne Kalenderspruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also
Genau.
ich finde, von Handlungstypen kann man das Scheitern lernen, im Sinne von, ist halt nicht so schlimm. Dann habe ich halt mal was gemacht, was nicht geklappt hat, ne?
Ja, genau. Und bei den Beziehungstypen hattest du ja gesagt, dass die sich die falschen Ziele setzen. Das finde ich auch nochmal spannend. Ich stelle sogar fest, dass es bei Beziehungstypen eher schwieriger ist, in den Coachings überhaupt zu dieses, die wollen sich Ziele setzen. Also bei den Erkenntnistypen ist es ja, die setzen sich die Ziele, das ist eher das, wie erreiche ich es. Und bei den Beziehungstypen, die wollen sich auch Ziele setzen und ja, wissen eben nicht, welches überhaupt, ne? Und manchmal habe ich den Eindruck, da wird dann irgendeins genommen. Und dann wird halt noch mal irgendein anderes genommen, wo auch eine Frustration da ist, weil natürlich auch nichts klappt.
Ich hatte ja am Anfang gerade viele Beziehungstyp-Coaches zum Thema Zielearbeit und ich habe die eigentlich erst 10 Jahre später verstanden, ihrer Problematik, weil ich halt damals noch nicht Psychografie kannte. Aber da ist mir auch schon aufgefallen, dass mein Eindruck war, dass ganz viele Ziele, die sich Beziehungstypen setzen, kommen eigentlich von außen. Die lernen irgendjemanden kennen, der sagt ihnen was und dann wird das zum Ziel. Und dann lernen sie jemand anderen kennen und der sagt ihnen was anderes und dann wird das zum Ziel. Das heißt, die sind ganz oft halt von dieser Beziehungstypqualität der Empathie getragen. Und das ist klar, das ist dann halt nicht mein Ziel.
Wo ich feststelle, dass eben Beziehungstypen gerade mit Zielen gut arbeiten können, energetisch. Also gerade die Methoden, über die wir vorhin gesprochen haben, ne? Also esoterische Methoden. Da sind Beziehungstypen wahnsinnig gut drin, das einfach sich da wirklich so reinzufühlen und es gibt so wunderbare Dinge, die in dem Bereich einfach abgedeckt werden können und da tun sich Beziehungstypen dann einfach wieder viel leichter. Aber dieses, ich glaube so dieses Starre, ich habe da jetzt ein Ziel und da mache ich mich jetzt auf den Weg, funktioniert da halt nicht. Aber dieses sich reinfühlen in diese Möglichkeit überhaupt so ein Ziel erspüren zu können, die ist da vielleicht schon wieder eher
Jetzt, wenn wir
interessant.
mal psychografisch hier weiter variieren, würdest du auch unterstützen, dass sich dann Beziehungstypen Ziele für andere setzen? Das wäre auch dann eine spannende Kombination, oder?
Sich Ziele für andere setzen, hast du
Naja,
mal
das
ein
ist der
Beispiel dann?
Klassiker. Das ist so der Klassiker, dass zum Beispiel die Mutti kommt ins Coaching und sagt, ich will, dass mein Sohn einen guten Schulabschluss macht.
Ja,
Das wäre ja ein Ziel
ja,
für andere.
ja. Ja, genau. Es ist
Also würdest du sagen,
sogar,
ist check, machen wir, oder?
ja. Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ist Check machen wir, aber es tritt so auf.
Meine Frage war die zweite. Nach dem Motto, würden Sie so etwas coachen?
Ich sag mal so, ich würde so nicht direkt coachen, aber es ist eine sehr realistische Ausgangssituation. Wenn wir von der systemischen Logik ausgehen, dann passt es ja ganz gut, weil nur systemisch können wir ja auch den anderen verändern. Das heißt, wenn die Mutter das Gesamtsystem verändern möchte und sich verändert, dann verändert sie natürlich auch die Grundvoraussetzung für den Sohn, einen besseren Abschluss zu machen.
Ich habe den Fall gerade aktuell im erweiterten Bekanntenkreis. Handlungstyp Mama, Sohn weiß ich nicht so genau. Er müsste im Grunde Erkenntnistyp sein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Kann auch Beziehungstyp sein. Meine Beobachtung ist, der Sohn ist auf keinem guten Weg, was sein Leben betrifft. Ich habe mit der Mama mich unterhalten und die meinte halt, dass es ihr. Also ihr zerreißt das Herz zu sehen, was er mit seinem Leben macht, aber sie ist der Meinung, es stünde ihr nicht zu, ihn jetzt quasi auf die richtige Spur zu setzen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade weil sie Handlungstyp Mutter ist, dass sie schier zerreißt, zu sehen, wie der sein Leben da quasi an die Wand fährt. Aber also die macht das gerade nicht, weil sie halt Handlungstyp ist, ne? Aber Beziehungstyp Mutter hätte da null Problem. Die würde sagen, es ist im Grunde auch entwickelter Handlungstyp, weil eigentlich ein unentwickelter Handlungstyp sich gerade dadurch kennzeichnet, dass er halt ständig für andere Verantwortung übernimmt und sagt, du musst, du sollst, ne?
Genau. Also so würde ich es auch sehen. Ich finde auch, dass es für eine gewisse Entwicklung spricht, so wie du es beschreibst.
Ja, ich fände von außen betrachtet, es wäre besser, dem Jungen würde man irgendeinen Hinweis geben, aber tut's halt nicht.
Ja, es ist, also ich bin ja in der gleichen Konstellation. Mein Sohn ist Erkenntnistyp, ich bin Handlungstyp und habe natürlich auch festgestellt in den ersten einigen Jahren, wo ich auch das Psychografiemodell noch nicht kannte, dass ich sehr viel übernommen habe, weil es ist als Handlungstyp Mutter nahezu unmöglich, sich diese Geschwindigkeit mit der Erkenntnistyp Söhne, sage ich jetzt mal, sich fortbewegen, ist, man denkt eigentlich, das ist nicht von dieser Welt. Deswegen kann ich jede Handlungstyp Mutter verstehen, die erstmal diese Dinge übernimmt. Es ist natürlich in Summe nicht die beste Lösung für das Kind, weil es natürlich nicht lernt, diese typischen Schritte in den Handlungsbereich selbst zu unternehmen. Und letztendlich ist es eher so der Hinweis, also ich sage mal, der sanfte Hinweis und auch das wirklich aushalten zu können, dass die Kinder es in ihrer Geschwindigkeit machen. Und das habe ich irgendwann verstanden, dass mein Sohn mir das Feedback auch gegeben hat. Also er macht es, aber er macht es in seiner eigenen Geschwindigkeit. Und da eben auszuhalten, das nicht ihm wegzunehmen, weil man als Handlungstyp halt schneller ist. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, sich vor Augen zu halten. Also sie tun es, aber man muss es halt aushalten können.
Du weißt, du sprichst mit einem Betroffenen, ne? Ich meine, ich bin ja auch Erkenntnistyp mit einer Handlungstyp Mutter.
Ich weiß,
Ich kenne das
deswegen.
Thema aus meiner Kindheit. Also ich glaube, ich weiß auch, warum ich mich mit dem Thema Ziele so viel beschäftigt habe. Weil, also jetzt mal aus meiner Warte, als Erkenntnistyp gegenüber dem Handlungstypen, wenn dann gerade auch noch die Lebenserfahrung dazu kommt, du bist einfach immer zu langsam. Du hast einfach keine Chance. Es hat überhaupt keinen Sinn, es überhaupt zu versuchen, weil während ich mich noch aufraffe, ist meine Mutter schon fertig. Und
Genau. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich frustrierend, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Ja und nein. Ich meine, das klar, im Handlungsbereich ist es frustrierend, aber es gibt ja zum Glück noch zwei andere Bereiche. Es gibt ja noch den Erkenntnis- und den Beziehungsbereich. Es ist ja quasi genau das, was Dietmar Friedmann sagt, wie die Typen entstehen. Man sucht sich halt dann irgendwann den Bereich, in dem man sich selbst entfalten kann. Und das ist in dem Fall halt nicht der Handlungsbereich, logischerweise. Der ist schon besetzt. Von daher bringt es an einer anderen Stelle natürlich auch sehr viel Gewinn. Also da geht man halt in dem Fall als Erkenntnistyp nach innen und denkt. Und wie du vorhin meintest, dass eben Handlungstypen die sind, die unglaublich viel Routine und Erfahrung darin haben, zu handeln, Konsequenzen ihres Handelns zu probieren, hat man halt als Erkenntnistyp dann irgendwann Jahrzehnte Erfahrung im Denken. Ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, und ich glaube, da ist es gerade wichtig, als Handlungstyp die Empathie aufzubringen, dafür, dass der Erkenntnistyp so viel denkt, weil er das eben am besten kann. Und eben nicht zu sagen, hör auf zu denken und mach endlich was. Ja, also da ist eben, also es ist letztendlich genau diese Kritik dann im Handlungsbereich, anstatt den Bereich, in dem der Erkenntnistyp gut ist, und das habe ich mittlerweile auch verstanden bei meinem Sohn, dass dieses Nachdenken, die Kreativität, das Ideen produzieren, einfach das ist, was er gut kann. Und ersetzt es dann schon irgendwann oder eben mit Menschen, die sich da leichter tun. Aber da wirklich auch das Nachdenken zu unterstützen, ist, glaube ich, was man als Handlungstyp wirklich lernen muss, da in diesem Zielbereich, also auch empathisch mit dem Zielbereich umzugehen, nämlich dem Erkenntnisbereich.
Ja, nur, und jetzt schließt sich der Kreis, kommt halt dann der Erkenntnistyp irgendwann zu der Erkenntnis, dass ich vom Denken keine Miete bezahlen kann. Und dann kommt man halt irgendwann in ein Seminar bei Tony Robbins oder bei dir und würde gerne lernen, wie muss ich denken, um Geld aufs Konto zu kriegen, um meine Miete zahlen zu können. Ich meine, genau da schließt sich der Kreis,
ja,
dass halt die Erkenntnistypen dann die Profis sind in der Innenwelt und irgendwann feststellen, dafür gibt mir kein Supermarkt Lebensmittel für das Nachdenken.
Ja, und trotzdem ist es ja so, dass die Erkenntnistypen aber eben durch diese viele Vorarbeit im Inneren relativ schnell ihre Ressourcen aktivieren können, weil sie sich eben leicht tun mit Visualisierungen, mit Arbeit mit Submodalitäten,
weil
die
Innenwelt. Meinst du, stellen
die
sich das
Innenwelt
Essen dann einfach vor?
Nee, aber also die Voraussetzungen zu schaffen für die Umsetzung, ich glaube, das ist schon einfacher. Also wenn wir uns jetzt mal das Outcome nochmal vornehmen und nehmen wir mal einen Erkenntnistypen, setzt sich ein Ziel und blickt zurück und stellt fest, was für Ressourcen brauche ich. Und ich glaube, die Aktivierung dieser Ressourcen über NLP, die ist dann tatsächlich relativ einfach. Nur das Dranbleiben ist es halt dann, ne? Dieses Dranbleiben und auch da wieder diese Wiederholung durchzuführen.
Um dich in einem Satz zusammenzufassen, Erkenntnistypen kriegen dann was zu essen, wenn sie sich entwickelt haben.
Ja, das hört sich ein bisschen so an. Das stimmt. Ja.
Ich glaube, du hast recht. Was ich noch zu dem Thema unbedingt beitragen will, ich habe beim Familientreffen in meiner großen Familie mal irgendwann einen jungen Mann kennengelernt, der war damals Anfang 20. Beim Militär, Offizierslaufbahn, gerade aufgehört, also quasi ins zivile Leben wieder. Er war damals schon verheiratet, das erste Kind war da. Die haben stolz erzählt, sie haben sich bereits ein Grundstück gekauft. Demnächst wollen sie ein Haus bauen, das zweite Kind ist auch in Planung und er startet jetzt eine Beamtenkarriere. Ich habe da wirklich mit so einem leicht schmachtenden Blick mir den angeguckt, weil mir klar war, das ist blau und da brauchst du keine Ziele. Das heißt, das ist ein Leben, das ist so vorgegeben von der Gesellschaft. Ich mache Karriere, ich baue ein Haus, ich habe eine Frau, ich kriege Kinder, die Kinder sollen was werden und so weiter. Ich war also ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Ein paar Jahre später traf ich den wieder auf einer Familienfeier. Die Ehe in Trümmern, böse Scheidung, das Grundstück verkauft, er inzwischen Lehrer, fing an selbst zu denken und eckt mit seinen eigenen Gedanken ständig im Lehrerkollegium an. Plötzlich stellt sich das Thema, was will ich eigentlich? Ich will damit sagen, dieses ganze Zielthema ist im Grunde ja ein zutiefst orangenes Thema. Also ich glaube, dass du eigentlich weder auf Blau und vermutlich auch nicht auf Grün, da ist es eigentlich keine Frage, das mit den Zielen. Also bei Blau sagt dir die Gesellschaft, was es zu wollen gibt, da ist es quasi vorgezeichnet. Bei Orange ist es wirklich deine eigene Aufgabe. Du musst rausfinden, was du willst und kannst und dann wird es gemessen am Erfolg und am Geld und an der Gesundheit. Aber ab Grün geht es dann auch wieder ins Loslassen mit rein, wo es ja gar nicht so wichtig ist. Und du hast ja vorhin gesagt, und ab Gelb könnte dann die Integration wieder spannend sein.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, dieses blaue Konzept, manchmal habe ich da fast ein bisschen Sehnsucht danach.
Ja, ja. Ich habe jetzt gerade noch den Gedanken, ob nicht das Ziel in Anführungsstrichen auf Grün die Gemeinschaft ist.
Ist das ein Ziel? Also wir sind ja beide NLPler und bei Ziel denke ich an sowas wie wohlgeformt und so weiter und so fort, sinnespezifisch messbar, realistisch und so weiter und so fort, terminiert. Wie soll denn das mit einer Gemeinschaft funktionieren?
Deswegen sage ich in Anführungsstrichen, also wie so eine Grundschwingung nenne ich es jetzt mal auf Grün.
Wenn man sich so richtig grün anguckt, ist ja grün, also jetzt spiraldynamisch, obwohl das ja auch mit der politischen Richtung ein bisschen übereinstimmt, ist ja eigentlich sehr gegen dieses ich will was erreichen, ich will Erfolg, ich will Reichtum und diese ganzen Geschichten. Das spielt keine so große Rolle. Es wird ja da eher als von übel angesehen.
Ja, eben, deswegen meine ich dieses Grundziel, die Gemeinschaft, eher so dieses, wir sind alle gleich.
Ich weiß, dass du dich jetzt neuerdings auch in letzter Zeit sehr viel mehr mit dem Thema Geld beschäftigst. Da kann man ja auf diesen Orange-Grün-Konflikt nochmal gehen. Mir ist oft aufgefallen, dass Leute dann ins Seminar kommen, dass eine Seite von ihnen hätte dann eben doch gerne Geld, weil sie merken, irgendwie ist das Leben schon einfacher, wenn man Geld hat. Aber es gibt halt auch eine andere Seite, die das dann ablehnt, den Reichtum, die Reichen, die Ausbeuter, die Kapitalisten und sowas in der Art.
Genau.
Dass du ganz oft auf einen tiefen inneren Konflikt kommst, was natürlich die Zielsetzung wieder sehr erschwert.
Ja,
Weil
ja.
will ich mir denn wirklich ein Ziel setzen, zu einem Menschen zu werden, den ich eigentlich ablehne? Ist ja auch merkwürdig.
Genau, und das ist auch der Grund, warum ich mich damit so intensiv beschäftige, weil ich ganz häufig eben Leute in den Seminaren und auch im Coaching habe, die ganz tiefe Glaubenssätze haben, Geld ist was Schlechtes. Also ich möchte schon in eine Selbstständigkeit und ich möchte davon auch leben können, aber eigentlich möchte ich am liebsten das Ganze ohne Geld machen, ja, was natürlich nicht geht. Und da kommen wir dann schon immer wieder an so Punkte, okay, was ist Geld eigentlich? Also warum lehnst du Geld denn ab? Also du brauchst es nun mal zum Leben. Und da bin ich eben drauf gekommen, mich mit dem Thema auch aus energetischer Sicht einfach mal etwas intensiver auseinanderzusetzen. Also wie kann man Geld denn auch betrachten, mal unabhängig von Orange, sondern tatsächlich auch auf Grün oder auf Gelb spiraldynamisch gesehen, also indem man es einfach energetisch betrachtet und den Fluss, also Geld auch als fließende Energie zu betrachten, sich einfach mal vornimmt. Also da bin ich auf einige spannende Techniken auch gekommen, wie man mit dem Thema arbeiten kann.
Würdest aber auch nicht ablehnen, wenn einer kommt mit dem ganz klassischen Ziel, ich will mein Einkommen verdoppeln?
Ja, das gibt es schon auch manchmal, wobei ich selten Orange, Kunden auf Orange habe, muss ich ehrlich sagen, sind schon meistens grün oder
Sag mal,
wenigstens grün-grün.
wenn wir ehrlich sind, das muss nicht orange sein. Also ich wundere mich auch immer wieder, wenn ich mich umgucke bei Kollegen und mit denen dann so ein bisschen quasi unter vier Augen frage, wie läuft es denn so, was läuft denn so, gerade bei denen, die auch Vermarktungssachen machen. Und ich höre immer wieder, sobald du irgendwas zum Thema Geld anbietest, hast du dramatisch höhere Klickzahlen, Abrufzahlen, Buchungszahlen. Also diese ganze tiefgrüne Gemeinschaft, in der wir uns da bewegen. Sobald das Geldversprechen da ist, sind die alle wie die Tiere in der Wüste ums Wasserloch.
Ich sehe gerade, das habe ich mir irgendwann mal an meinen Schreibtisch hier geklebt. Das war eine sehr schöne grüne Formulierung für Geld von der Teilnehmerin, die meinte, Geld ist für sie die Scheine der Möglichkeiten. Das finde ich eine wirklich schöne Formulierung und ich finde, das passt sehr gut, wie grün Geld auch betrachten kann.
Kann oder könnte?
Kann mit persönlicher Entwicklung.
Ah, jetzt ist es plötzlich ein halber Geldpost-Podcast geworden.
Ja,
Ich glaube wirklich, sobald man mit dem Thema Ziele sich beschäftigt, landet man fast zwangsläufig beim Thema Erfolg und Geld. Also ich glaube,
glaube ich
das sind
auch.
fast schon Schwesterthemen.
Deswegen habe ich mich entschieden, ein Webinar zum Thema Ziele zu geben und ein Webinar zum Thema Geld zu geben. Da sind beide Themen mit abgedeckt. Also in den nächsten Monaten werde ich am Thema dranbleiben. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was sich da noch so draus ergibt.
Und zum Thema Ziele, du machst darüber ein ganzes Wochenende, ne? Jetzt vertretungsweise im Praktischen, ne?
Ja.
Was kommt da noch außer Outcome?
Na, da geht es erstmal auch um die Grundlagen bei der Zielearbeit. Wohlgeformtheitskriterien, natürlich auch ganz viel Ressourcenarbeit, weil ich brauche ja die Ressourcen, ich muss die aktivieren können, damit ich überhaupt mit Zielen arbeiten kann.
Du kennst den Satz von Bodo Schäfer, aber ich will ihn einfach nochmal erwähnen, weil der hat so mein Leben verändert. Wo der uns damals im Seminar gesagt hat, mach eine Tabelle, also nimm dir irgendein Thema, was du im Leben erreichen willst, also ein großes Projekt, mach eine Tabelle zu dem Thema mit Stärken und Schwächen und füll die aus. Und dann haben wir also alle angefangen zu schreiben. Und nach 2 Minuten brüllte er durchs Mikrofon plötzlich, wenn Sie mit Ihren Schwächen begonnen haben, werden Sie es nicht schaffen.
Ja,
Und
genau.
das fuhr mir so durch Mark und Bein. Aber ehrlich, seit dem Tag habe ich es verstanden, dass, genau wie du sagst, jede Art von Zielearbeit ist zwangsläufig Ressourcenarbeit.
Ja.
Kommst einfach nicht drum rum.
Und das ist auch ein großer Teil bei mir innerhalb der Zielearbeit. Wie richte ich meine Persönlichkeit überhaupt auf Zielearbeit aus? Also was für eine Arbeit mache ich jeden Tag mit mir, damit ich überhaupt anfangen kann, Ziele zu erreichen? Und was natürlich auch noch Teil ist, ist das Disney-Format, ja, wo man ja auch Ziele- und Visionsarbeit gut mitmachen kann. Also da, ich finde, so die zwei Formate hat das NLP, die man in der Zielearbeit als klassische NLP-Formate gut anwenden kann. Und dann ist bei mir eben ganz viel wirklich Grundlagenarbeit, die ich ja auch ein bisschen als Handlungstyp Modeling sehe. Also was machen Handlungstypen sowieso die ganze Zeit und was kann man vielleicht auch davon lernen, um sich eben auf Zielearbeit erstmal auszurichten und sich da auch vorzubereiten.
Weil du
Das
gerade den
wäre.
Disney erwähnt hast, unterscheidest du zwischen Ziel und Vision?
Ja, schon. Auf jeden Fall.
Wie ist da für
Weil.
dich der Unterschied? Weil ich finde, also schon das Wort Ziel ist im NLP ja sehr schlampig definiert, aber das Wort Vision ist ja fast überhaupt nicht definiert.
Genau.
Da
Und.
wird mit dem Wort gearbeitet, wo keiner groß erklären kann, was meinst du eigentlich damit, ne?
Ja, genau. Und für mich ist die Vision einfach viel weniger konkret gefasst. Also sobald ich bei einer Vision von einem Zeitrahmen spreche oder überhaupt von einer ganz klaren Idee spreche, dann bin ich schon in der Zielearbeit. Letztendlich ist die Vision für mich so dieser Traum, erstmal so dieser unbegrenzte Traum, den ich habe. Da ist auch noch nichts geprüft anhand von Wohlgeformtheitskriterien. Das ist wirklich so dieses Raw, sage ich jetzt mal. Also ich habe dann so eine Idee, ich habe so einen Wunsch, ich habe so einen Traum. Das ist für mich erstmal die Vision und die hat keinen zeitlichen Rahmen und hat auch in der Formulierung überhaupt keinen Rahmen. Also da ist erstmal alles möglich, wohingegen ich ja bei einem definierten Ziel sehr klar prüfe. Also einmal, wie ist es definiert? Was habe ich für einen zeitlichen Rahmen? Ist es überhaupt realistisch? Warum will ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Und was habe ich da für Blockaden, was habe ich für Hürden und so weiter? Und was sind eigentlich die ersten Schritte? Das habe ich bei einer Vision erstmal nicht. Also deswegen, also die Vision ist für mich so dem Ziel erstmal überstellt. Und das Herunterbrechen der Vision kann auch in ganz viele Unterziele stattfinden. Deswegen, wenn man nur mit einer Vision arbeitet, dann fehlt die Praxis, wie ich diese Vision erreichen kann. Deswegen brauchen wir ja die Zielearbeit auch.
So hast du so viel gesagt, da würde ich mindestens zwei Sachen dazu sagen wollen. Aber das Wichtigere ist mir, wenn wir über Vision reden, sind wir ja ganz dicht an der Utopie. Und die halte ich ja inzwischen für wirklich sehr gefährlich. Also mit Utopien kannst du ja dein Leben und das Leben der Gesellschaft so dermaßen kaputt machen. Und zwar halt gerade, wenn das fehlt, was du jetzt gesagt hast, wenn fehlt, das irgendwann auch in konkrete Schritte zu übersetzen, sondern einfach nur mal die Utopie vorne hinstellt, quasi in die Zukunft, weit weg. Und das Ganze vielleicht noch spirituell anhaucht. Und ab dann ist es so, dass jeder, der gegen die Utopie ist, auch wenn wir gar nicht wissen, wie man die erreichen können, ist ein böser Mensch. Und daraus ergeben sich ganz, ganz üble Konsequenzen. Da hat schon Paul Watzlawick in den 60ern drüber geschrieben. Der hat Utopie-Ideologie so definiert: Das sind Leute, die behaupten, für ein Problem eine Lösung zu haben, für welches es keine Lösung gibt. Das war seine Definition davon. Also, das fand ich auch ziemlich knackig. Er hatte sich ja damals beschäftigt, der Paul Watzlawick, zum Beispiel mit Dritten Reich und so, wie solche Ideologien kommen. Und dann meinte er halt auch, das klappt immer nur mit einer Utopie. Das heißt, wir hätten dann da quasi die Wucherung der Zielearbeit ins Negative, wenn man es übertreibt.
Ja, genau. Ja, es ist spannend. Das ist auch noch mal eine spannende Definition.
Ja. Und Klaus Marwitz, der hat den schönen Satz gesagt, der müsste jetzt Wasser auf deine Mühlen sein. Ein Ziel liegt auf der Timeline und die Vision ist über der Timeline.
Ja, das finde ich sehr schön. Das
Ja.
passt, glaube ich, sehr gut. Genau.
Ich glaube, an der Stelle ist der Dreh- und Angelpunkt wirklich die Frage, wie sehr gehe ich davon aus, ich kann diese Vision, ich kann diese Utopie jetzt sozusagen zu unseren Lebzeiten realisieren.
Genau. Und da sind wir mitten in der Zielearbeit.
Genau, und da würdest du sagen, die Vision eher nicht so und das Ziel definitiv, ne?
Genau.
Ja. Das klingt für mich gesund und verträglich, dass ich dem gerne zustimmen kann.
Das ist schön. Dann sind wir da doch wieder auf einer handlungstypischen Linie.
Genau. Wollen wir noch WOP anführen? Ich mache das mal ganz kurz, weil ich glaube, ein Ziele-Podcast ohne das WOP-Modell ist unvollständig, aber das lässt sich in zwei Sätzen sagen und wird für dich als Handlungstyp auch nichts Neues sein, aber ich finde es einfach so putzig. Du kennst es natürlich, ist von Gabriele Oettingen, Schülerin von Martin Seligman, Positives Denken. Und die hat irgendwann herausgefunden, dass wenn du dir ein Ziel setzt und richtig ausführlich, herrlich, großartig visualisierst, wie du dieses Ziel erreicht hast, deine Motivation im Grunde komplett kaputt geht, weil die Visualisierung schon so viel Glückshormone ausschüttet, so ein warmes Gefühl im Bauch, so viel Erfolgsträgheit, ich habe es ja eh schon geschafft, dass die Motivation hinterher kaputt ist. Das finde ich so großartig. Und sie hat herausgefunden, das ist für dich als Handlungstyp nicht neu, wenn ich die Motivation erhöhen will, dann muss ich mir vorstellen, ja, ich habe das Ziel erreicht, aber unter Schwierigkeiten. Knapp dem Tode entronnen, es doch noch funktioniert. Das heißt, so komisch das klingt, wenn ich mir den Weg zum Ziel einfach vorstelle, erreiche ich das viel schwieriger, als wenn ich mir den Weg zum Ziel schwierig vorstelle.
Schwer
Und damit
macht.
kommen wir wieder genau zu dem Punkt, den du am Anfang gesagt hast.
Ja.
Ja, wenn ich was mache, dann scheitere ich halt auch zwischendurch mal.
Genau.
Ich habe mal was schief, dann stehe ich wieder auf und gehe weiter. Und das ist für mich wirklich eine der ganz großen Essenzen des Handlungsbereichs und zum Thema Ziele erreichen. Wie gehe ich mit Scheitern, Rückschlägen und
Ja.
so Sachen um?
Ja, was bei mir gerade noch kommt, ist so dieses, also gerade wenn ich dann so eine Hürde überwunden habe, dann ist ja die Motivation noch viel mehr. Also ich bin ja dann stolz auf mich, dass ich diese Hürde überwunden habe, dass ich noch mal was Neues gelernt habe aus diesem Überwinden einer Schwierigkeit. Also weil du vorhin gesagt hast mit dem Scheitern, ne? Also das Scheitern wird dadurch eigentlich positiv besetzt, weil ich habe erstmal eine Schwierigkeit, ich überwinde sie, ich kämpfe mich da durch, würde ich jetzt auf Handlungstyp-Deutsch sagen. Und total cool, ich habe es geschafft, ich habe mich da durchgekämpft. Wow.
Ja, wir
Ja,
haben ja
jetzt
mal,
geht's
ich glaube,
weiter.
da warst du sogar da, wo wir im Training überlegt haben, wie sind denn quasi die drei negativen Konsequenzen in den drei psychografischen Bereichen und wie gehen die drei Typen damit um? Und da ist es halt Scheitern im Handlungsbereich. Irrtum im Erkenntnisbereich und das Fettnäpfchen im Beziehungsbereich.
Genau,
Und
ja.
den Typen, die da jeweils wohnen, ist das komplett egal. Also ich meine, wir kennen beide Beziehungstypen, die sagen,
Ja.
mit dem Fettnäpfchen beginnt der Flirt.
Ja,
Und
genau.
also
Da
grausige
wird der
Gesetze.
Rapport erstmal
Ja,
hergestellt
natürlich.
darüber.
Es ist unfassbar.
Ja.
Oder was ich halt auch weiß ja, wenn ich denke, dann irre ich mich halt mal, ja, so what? Und also witzig finde, wie darauf dann Beziehungstypen reagieren. Drum. Ich fand es für mich auch wichtig, von Handlungstypen zu lernen, wie man scheitert. Das ist, was eigentlich einen letztendlich erfolgreich macht, so komisch das klingt.
Genau, also da würde ich hundertprozentig zustimmen.
Gut. Das heißt, du hast auch kein Problem, wenn die Leute an dem nächsten Wochenende, was du dann übernimmst, ganz oft scheitern in Kleingruppen?
Da habe ich gar kein Problem. Ich
Ja.
finde, das gehört dazu und das ist ganz wichtig und es wird dadurch noch intensiver und sie werden viel schneller lernen, an ihre
Genau,
Ziele
das
zu
war ja
kommen.
mein letzter Podcast, den ich gemacht habe, wo es genau darum geht, dass man in kleinen Gruppen auch scheitern kann.
Ja.
Gut, ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, aber gefühlt war das ungefähr so eine Dreiviertelstunde,
Ich
50
denke auch,
Minuten,
ja.
sodass wir jetzt unsere angedrohte Pause machen. Das hatten wir, Dagmar, das hatten wir nur in dem ersten Podcast gesagt, der im Nichts verschwunden ist. Es ist ein Doppelpodcast. Da müssen wir es jetzt sagen.
Ja,
Tipp.
sag's.
Also. Ich sage jetzt, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, wir zwei, und dann machen wir direkt weiter mit dem Podcast Nummer 34, ist das dann? Das heißt, wenn man die hinterher anhört, braucht man sich nicht wundern, warum wir gleich auf einem so hohen Rapportniveau einsteigen, weil dann war eine Stunde schon davor. Und
Genau.
das war der zum Thema Ziele. Und wollen wir schon verraten, was der übernächste für ein Thema hat?
Ja, sag's doch gerne.
Gut. Wir reden über nonverbale Kommunikation, was an sich schon ganz entzückend ist. Und da dann vor allem über das Thema Inkongruenz. Und ich würde sagen, dass wir zwischendurch auch mal Stellen einbauen, wo wir die Sachen einfach zeigen, schweigend, und die Leute dann währenddessen visualisieren können. Aber das ist
Genau.
alles im Podcast 34.
Ja.
Dann danke ich dir für dieses Gespräch zum Thema Ziele.
Ich danke dir, Ralf.
Also wer jetzt keine Lust auf Erfolg hat, da weiß ich dann auch nicht.
Genau.
Und alles Weitere gibt es dann in unseren vielen anderen Werken, Webinare, Podcasts, Wochenenden und so weiter und so fort. Danke, Dagmar.
Ich danke dir.